Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ich musste eben wieder die Erfahrung machen, Gottesdienst ist Chefsache. Ich habe mir nämlich die ganze Zeit überlegt, auch während der Vorbereitung, wie beginne ich meinen Gottesdienst? Wie fange ich das ein, was hier vielleicht gesagt und gesungen wird? Da muss ich mir keine Sorgen machen, das ist von selbst passiert. Wir haben eben gehört, unser Herr ist nach seiner Verheißung in der Mitte. Darauf komme ich jetzt zu sprechen. Wir haben eben von der Schönheit unseres Herrn gesungen. Wir haben eben im Monatslied gesungen, dass seine Gnade nicht von uns weicht. Und das alles fügt sich zu einem Komplex, wo das Thema dazu göttlich ist. Das Thema für heute heißt nämlich, trau dich. Trau dich, ich möchte Mut machen, sich auseinanderzusetzen mit diesem Herrn, über den wir gesungen haben. Ich möchte zumindest Neugierde erwecken. Wer ist denn dieser? Trau dich. Vor etwa einem Jahr, auch so Anfang Januar, stand ich auch wieder hier und das Thema damals war, es gibt eine gewisse Zukunft, eine gewisse Zukunft. Ich weiß, es wäre jetzt unfair, Details zu erfragen. Manchmal weiß ich selber nicht, was am vergangenen Sonntag besprochen wurde. Deswegen mal kurz ein Abriss als Einstieg. Das Jahr hat ja schon für einige volle Fahrt aufgenommen und man fragt sich, was wird das bringen? Was kommt auf mich zu? Und ich muss sagen, damals habe ich es gesagt, heute sage ich es auch, ich bin dieser Frage, der stehe ich etwas gespalten gegenüber. Einerseits liegt es in der Natur des Menschen. Man könnte sagen, aus Neugierde, aber man könnte auch sachlich argumentieren, aus Gründen der Planungssicherheit, wäre es gut zu wissen, was das Jahr bringt. Auf der anderen Seite frage ich mich, was wäre denn, wenn ich wissen würde, dass ich beispielsweise am 27. August in diesem Jahr einen schweren Unfall habe, den ich vielleicht nicht überlebe, den ich vielleicht mit nicht zu beziffernden Langzeitfolgen überleben würde, würde es mir dann besser gehen, jetzt im Januar? Ich denke nicht. Aber noch viel wichtiger, wie stehen wir als Christen so einer Frage gegenüber, als solche, die ihr Vertrauen in einen lebendigen Herrn setzen und die wir aufgefordert werden, in Gottes Wort mit all dem, was uns belastet, uns zu schaffen macht, zu ihm zu kommen. Wie stehen wir als Christen so einer Frage gegenüber, die wissen, wiedergeboren im Glauben zu sein? Die Unsicherheit in allen Bereichen des Lebens, des Alltags, ist so groß wie selten zuvor. Bleibt mein Arbeitsplatz erhalten? Ist meine Rente gesichert? Wie steht es um meine Gesundheit und die meiner Lieben? Werden die Kinder einen guten Schulabschluss erreichen und damit einen zukunftsfähigen Lehr- oder Studienplatz erhalten? Wie sieht es mit dem Arbeitsplatz danach aus? Und mag es dann nicht, man möchte sagen, christlich naiv, weltfremd sogar klingen, wenn das Thema für heute lautet, trau dich? Oder klingt es nicht mindestens so abstrus, damit es sich nicht so hart anhört, etwas befremdlich? Das Wort, das uns heute zu diesem Thema begleiten soll, ich lese aus dem Buch Josua, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Josua 1, 6 bis 9. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei stark, recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist, und dann wirst auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Seit ungefähr guten sieben Wochen hat mich dieses Wort überfallen und mich nicht mehr losgelassen. Der Auslöser war der Heimgang meines Schwiegervaters. Und es ist nicht so, dass uns, das heißt Heidemarie und mich, jetzt eine lähmende Trauer umklammert und uns handlungsfähig macht. Nein, wir wissen unseren Vater zu Hause, frei von allem Leid und Schmerz. Aber natürlich sind wir traurig. Aber ich möchte mal so sagen, ein kleines Wortspiel. Es ist keine traurige Zuversicht, sondern eine zuversichtliche Trauer. Weil er jetzt bei seinem Herrn ist, den er jetzt sehen darf, an den er sein Leben lang geglaubt hat. Und es ist auch nicht so, dass er der Einzige war, der in diesem Jahr von uns gegangen ist. Beispielsweise seit September war ich einschließlich gestern auf 5 unterschiedlichen Beerdigungen, alle von Gläubigen, von wiedergeborenen Christen. Aber er ist auch nicht der Einzige, das wollte ich ja damit sagen. Aber vor den sich jetzt als Folge auftretenden Fragen, und seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht auf weitere Details eingehen möchte, ist mir der verlesene Abschnitt so wichtig geworden. Diese Verse haben zu mir gerufen und ich habe gedacht, gut, wenn ich da, ja, wie soll ich sagen, wenn ich angerufen werde oder angeschrien werde von diesen Versen, dann muss doch irgendwann tiefer Hintergrund sein. Und deswegen möchte ich euch heute an diesem Rufen teilhaben lassen. Ihr habt vielleicht schon überlegt, wo kommt euch dieses Thema oder zumindest die beiden Worte bekannt vor? Trau dich. Ja, es ist eine Anspielung an eine gleichnamige Veranstaltung, die beispielsweise letztes Wochenende in der Schleierhalle stattgefunden hat. Da ging es um Deutschlands größte Hochzeitsmesse. Und hier möchte ich darum werben, nicht nur, obwohl das auch schon ein großer Schritt ist, nicht nur den Bund fürs Leben, sondern einen Bund für die Ewigkeit einzugehen. Und ich versuche, Zweifel auszuräumen auf dem Weg dahin. Trau dich. Es ist meiner persönlichen Meinung nach so, dass Josua, ich möchte es einfach mal als Mensch ausdrücken, unter Wert geschlagen wird. Man hört selten etwas, oder ich habe selten etwas über ihn gehört, und meistens kennt man ihn nur als einen von den Kundschaftern, die im verheißenen Land waren, die das im Vorfeld der Inbesitznahme des Volkes Gottes betreten hatten und darüber einen Bericht gegeben hatten und zu guter Letzt einer der wenigen war, danke, hier ist der Platz, danke. Dankeschön. Einer der wenigen war, der das verheißene Land nicht nur sehen konnte, sondern auch in Besitz nehmen durfte. Josua war ein Sohn Nuns und ein Enkel von Elishama aus dem Stamm Ephraim. Über seinen Vater wissen wir sonst nichts. Allerdings, es fällt auf, dass Josua immer wieder, wenn er in der Schrift genannt wird, als Josua der Sohn Nuns genannt wird. So oft wie bei keinem anderen. Die Eltern hatten ihm ursprünglich den Namen Hosea gegeben, was Rettung bedeutet, und Mose gab ihm später den Namen Josua. Das bedeutet, der Herr ist Rettung. Und die griechische Übersetzung von Josua heißt interessanterweise Jesus. Josua weist damit in seinem Namen, ich habe es eben gesagt, der Herr ist Rettung, schon darauf hin, dass er Josua, keine Rettung bringen konnte, sondern dass Rettung nur von Gott kommen konnte. Und außerdem ist der Name bereits, die griechische Variante davon, auf den den Hinweis auf den einen Retter, von dem er ein erstes Abbild dargestellt hatte. Und außer der Bezeichnung Nuns wird Josua noch der Diener Moses genannt oder Knecht des Herrn. Ich hatte mir überlegt, ob ich die ganzen Bibelstellen, wo ich die jetzt so zitiere, vorlesen würde, aber ich unterlasse es lieber. Wenn ihr nachher Fragen habt, dann kommt gerne auf mich zu, weil sonst würde ich vor lauter Bibelstellen nicht mehr zum Eigentlichen, was ich sagen möchte, kommen. Also glaub mir, das, was ich sage, das kann ich hinterlegen. Wenn es nachher Fragen gibt, könnt ihr mich gerne löchern dazu. Als Diener Moses begann Josua seine Laufbahn und als Knecht des Herrn beendet er sie. Er wurde gründlich in Gottes Schule auf seine Aufgabe vorbereitet und wie bei Mose dauert seine Ausbildung, so möchte ich es mal nennen, etwa 40 Jahre. Er wird im 2., 4., 5. Buch Mose mehrmals erwähnt. Zum ersten Mal begegnen wir ihn als Kämpfer in Gottes in der Wüste, wo er das Volk im Streik gegen Amalek führt. Dann begleitet er Mose auf den Berg Gottes und war auch nahe bei Gott. Dann erlebte er den Götzendienst des Volkes und konnte das Jubelgeschrei zum Unterschied von Moses nicht von Kriegsgeschrei unterscheiden. Und anschließend finden wir ihn mit Moses im Innern des Zeltes, das Moses außerhalb des Lagers aufgeschlagen hatte. Und dort lernte er den Wert der Absonderung kennen. Er eifert für seinen Herrn, in dem Fall für Mose. Und kurze Zeit später ist er zusammen mit Kaleb, einer der 12 Kundschafter, die Moses in das Land aussendet und er mit guten Nachrichten zurückkommt. In Verbindung mit diesem Ereignis stellt Gott ihm das Zeugnis aus, dass er dem Herrn völlig nachgefolgt war. Und dann im 5. Buch Mose bekommt Mose den Auftrag, Josua zu stärken, weil er das Erbe Israels austeilen sollte. Und zu Beginn seiner eigentlichen Aufgabe lesen wir, Josua aber, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Gott hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Söhne oder die Kinder Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr Mose geboten hatte. Josua hatte ohne Frage in Mose ein gutes Vorbild, dem er folgen konnte. Und dennoch hatte er während der 40 Jahre in der Wüste seine eigene feste Glaubensüberzeugung entwickelt, die Grundlage für sein Handeln war. Eine nicht unwesentliche Bemerkung an dieser Stelle. Vor Gott zählt eine Verbindung mit ihm nur dann, wenn sie persönlich, also ganz direkt, erfolgt. Man kann somit sagen, Gott hat keine Enkelkinder. Und es ging ihm, Josua, ähnlich wie Timotheus, dem Paulus schreiben konnte im 2. Timotheusbrief. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von dem du gelernt hast. Josua erwies sie als ein treuer Führer des Volkes. Entschuldigung. Gott war mit ihm, so wie er es ihm auch versprochen hatte. Er zeigte auch wie Moses Schwächen, die ihm allerdings dann auch wieder ein paar bittere Niederlagen einbrachten. Und dennoch stärkte er sich immer wieder an seinem Gott. Die letzten Worte Josua sind das bemerkenswerte Vermächtnis eines Dieners Gottes, der ähnlich wie Paulus den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet hatte. Ohne auf die fragmentarisch eben zitierten Stellen näher eingehen zu wollen und aus Zeitgründen erst recht, es erschließen sich jede Menge belegbare Parallelen ins Neue Testament. Und außerdem kann man unschwer erkennen, welche tiefe Bedeutung dieses Buch Josua bis in die Jetztzeit ausstrahlt. Und darüber hinaus lesen wir innerhalb von wenigen Versen mehrfach diesen einzigartigen Zuspruch Gottes. Sei stark und mutig, nur sei recht stark, und mutig. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Es scheint eine besondere Bedeutung mit eigenartigen Tiefgang in diesen Versen zu stecken. Nur ganz nebenbei bemerkt, das sage ich immer wieder, um Appetit auf das Wort Gottes zu machen, wenn ich mich hier für den Vormittag vorbereite. Dieses Mal mag es vielleicht eine Ausnahme gewesen sein, weil die Bibelstelle klar war. Aber grundsätzlich, dann liest man den einen oder den anderen Vers, man wiederholt es vielleicht mal, macht sich darüber Gedanken und es dauert nicht lange und ein Netzwerk fängt an, ein Netzwerk von Gedanken fängt an zu wachsen und Verknüpfungen schälen sich heraus. Erst zart und später dann mit Macht, je tiefer man in Gottes Wort anfängt zu graben. Und hier ist es genauso. Ich kann nicht mal das Wichtigste hervorheben, weil selbst das wäre vermessen zu behaupten, wäre damit gehoben. Ich kann lediglich auf die mir besonders erscheinenden Gedanken hinweisen. Und diese Gedanken müsste man nicht mal für euch besonders sein, sondern kann auch wieder sein, dass das der Anlass ist für eigene Schwerpunkte. Und was ich damit sagen wollte, ist so ein Satz, den man wieder hört. Ich kenne die Bibel, das ist ein Buch, aber das ist schon ziemlich alt. Und wenn ich das, was ich eben gesagt hätte, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann soll mal einer behaupten, die Bibel sei überholt, antiquiert oder gar nichtssagend. Auch in solchen Sachen zeigt sich Gottes Wort. Josua bedeutet, er ist Rettung, ich hatte es am Anfang gesagt. Und dieser kleine Fingerzeig, der Josua Zeit seines Lebens daran erinnern sollte, dass nicht der Mensch selbst rettet, sondern Gott retten muss. Dafür ein paar Beispiele. Josua war der Nachfolger und sein Dienst ist eng mit dem Dienst Mose verbunden. Und selbst in Josua 1, da ist Mose schon tot, wird der Diener Moses genannt. Im letzten Buch Mose, im fünften Buch Mose lesen wir, dass dieser Mose seine Hände auf Josua gelegt hatte und dass er dann Josua erfüllt war mit dem Geist der Weisheit. Gott sagte Mose, dass er von seiner Würde oder von seiner Herrlichkeit, je nach Übersetzung, auf Josua legen sollte. Und das macht klar, wie eng der Dienst dieser beiden Männer Gottes miteinander verbunden ist, auch zwischenmenschlich. Nebenbei sei mir ein kleiner Hinweis erlaubt, die Frage nach dem viel beschworenen, herbeizitierten, herbeigeredeten Generationskonflikt stellt sich unter diesen Umständen überhaupt nicht. Zweitens, Mose ist ein Bild von Christus, der uns erstens aus der Macht der Sünde und der Knechtschaft des Teufels befreit hat. Er ist der Urheber unserer Errettung. Und zweitens ist ein Bild von Christus, der uns auf dem Weg durch diese Wüste vorangeht und uns den Weg zeigt. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er war als Mensch auf dieser Erde und hat erlebt, was Wüste bedeutet. Die Wüste, wie der Name schon sagt, spricht von irdischen Umständen, in der sich unser Herr befunden hat und in der wir uns jetzt, obwohl als wiedergeborene Himmelsbürger, uns jetzt befinden. Wir folgen seinem Beispiel und seinen Fußspuren, der er in der Wüste hinterlassen hat. Heute ist es für uns das Wort Gottes, welches für jede Situation in unserer Wüstenwanderung die passende Hilfestellung parat hat. Man muss sich nur damit beschäftigen. Drittens, das Ende des Herrn, des Weges des Herrn auf dieser Erde war der Tod am Kreuz. Mit dem Tod Mose endet das fünfte Buch und es beginnt das Buch Josua. Unser Herr ist jedoch nicht im Tod geblieben, sondern er ist siegreich auferstanden. Im ersten Petrusbrief lesen wir, dass er nach dem Fleisch getötet, aber nach dem Geist lebendig gemacht worden ist. Diese Aussage hilft uns zu verstehen, wovon Josua ein Bild ist. Er ist nämlich nicht ein Bild von dem Herrn Jesus als dem verherrlichten Menschen im Himmel, obwohl er natürlich jetzt dort ist, sondern Josua zeigt uns den Herrn Jesus als denjenigen, der jetzt im Geist als der Lebendige bei uns ist. Wir erinnern uns an das eingangs erwähnte Wort. Und so wie der Herr Jesus damals auf der Erde in der Mitte seiner Jünger war, so ist er jetzt im Geist in unserer Mitte. Oder so erklärt, dass es unser Verstand begreifen kann, als Person ist er im Himmel, doch im Geist ist er bei uns. In diesem Sinne sagt er in Johannes 14 zu seinen Jüngern, ich komme zu euch. Christus im Geist ist derjenige, der sein Volk durch seinen Geist in das himmlische Land und in die Segnungen einführt. Das sehen wir in Josua. Unser Herr Jesus sagt von dem Heiligen Geist, dass er ihn verherrlichen wird. Er wird von den Seinen empfangen und von ihnen verkündigt, Johannes 16. Und das ist der Dienst des Geistes, wie wir ihn Josua sehen. Und in diesem Sinne verstehen wir, warum Josua selbst, nachdem Mose immer noch der Diener Gottes, Diener Mose war, obwohl Mose schon längst tot war. Der Galaterbrief schreibt was davon, beziehungsweise der Apostel Paulus im Galaterbrief schreibt was davon, dass wir von dem Geist ewiges Leben ernten. Und ewiges Leben ist einer dieser herrlichen Früchte des Landes und fasst die geistlichen Segnungen in den himmlischen Orten zu einem Ausdruck zusammen. Wir ernten nicht in der Wüste, sondern in dem Land. Und so beschäftigt sich unser Geist mit dem, was unser geistliches Eigentum ist, damit es tatsächlich genossener Besitz wird. Und viertens, Christus ist es auch, in dessen Kraft wir Sieg über die Feinde im Land haben können. Unsere Kraft ist nur in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Epheser 6, möglich. Das Markenzeichen Josuas war das Schwert, das vom Kampf und Konflikt spricht, während das Markenzeichen Moses der Stab war, der von Autorität und Macht spricht. Unser Markenzeichen ist das gesamte Wort Gottes, welches lebendig, ich zitiere Hebräer 4, ist und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Besagtes Bibelstudium soll dazu führen, unerschrocken und furchtlos mit dieser, ich möchte fast schon sagen, Waffe, mit diesem Markenzeichen Wort Gottes in den Alltag zu gehen und durch seine Hilfe aufs Neue zu bestehen. Gerade dann, wenn kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, keine Unterstützung von Licht von links und rechts, das meine ich jetzt nicht politisch, zu erkennen ist und wir uns verloren im Sturm des Lebens vorkommen. Wir lesen da zum Beispiel und singen im Lied 223, nur als erste Strophe möchte ich hier kurz zitieren. Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Wir haben Wehr und Waffen in jedem Kampf und Streit. Wir haben eine Wolke von Gottes Herrlichkeit. Und zum Schluss, wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Und dennoch, die Bibel wäre nicht das von Gott inspirierte Buch, wenn es nicht auch etwas für uns, dem heutigen Gottesvolk, parat hätte. Ein paar Beispiele dazu. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, dass alles, was im Alten Testament steht, zu unserer Belehrung geschrieben ist. Im Galaterbrief können wir lesen, dass da, wo von den beiden Frauen Abraham, Sarah und Hagar die Rede ist, Paulus ausdrücklich sagt, dass dies einen bildlichen Sinn hat. Aus den vielen Ereignissen werden sehr gezielt einige ausgewählt, die für uns wichtig sind und unserer Belehrung dienen, lesen wir im 1. Korintherbrief. Und selbst Timotheus wird daran erinnert, dass das ganze Alte Testament für uns nützlich ist, und zwar zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung der Gerechtigkeit. Und es ist Gottes Ziel, dass wir geistlich erwachsen werden und zu jedem guten Werk völlig geschickt sind. Das Buch Josua ist ähnlich wie das zweite Buch Mose sehr reich an vorbildlicher Belehrung. Und in diesem Sinne schließt das Buch Josua auch direkt an die Geschehnisse im zweiten Buch Mose an. Der Durchzug durch das Rote Meer und durch den Jordan bilden in unserer übertragenen Bedeutung zu uns eine untrennbare Einheit. Sie sprechen von Tod und von Auferstehung. Und in dieser typologischen Bedeutung, würde ich fast sagen, liegt der eigentliche Wert des Buches Josua für uns. Es geht im Alten Testament nicht in der Regel nicht um so sehr um die eigentliche Stellung des Christen, sondern im Schwerpunkt, wie diese Stellung praktisch verwirklicht werden soll. Im zweiten Buch Mose sehen wir das Volk Israel unter der Knechtschaft Ägyptens und des Pharaos. Gott befreit sein Volk durch Blut, durch das Passah und durch Macht schlicht, der Durchzug durch das Rote Meer. Der neutestamentliche Konterpart dazu ist beispielsweise der Römerbrief. Diese Rettung aus Ägypten war kein Selbstzweck, sondern Gott hatte den Plan, dieses Volk in das verheißene Land zu bringen. Und das erfüllt sich im Buch Josua. Dort überquert das Volk den Jordan und kommt dann in das von Gott verheißene Land und nimmt es ein. Das Rote Meer steht für den Auszug, während der Jordan für den Einzug in das Land steht. Das gibt eine Parallele in unser Leben, wie Gott mit uns gehandelt hat. Weil Ägypten spricht davon, dass Satan ein System aufgerichtet hat, in dem er der Fürst und Gott ist. Vergleichbar mit Johannes 16 oder im 2. Korintherbrief. Jeder Mensch steht erstmal von Geburt an unter der Herrschaft des Teufels und der Sünde. Dieses System hält jeden Menschen gefangen und führt in den ewigen Tod, wenn er nicht daraus befreit wird. Und diese Befreiung wiederum kann nur von Gott kommen. Israel stand und zunächst mal unter dem Gericht, nämlich in Ägypten, und zweitens waren sie Sklaven. Und übertragen heißt das, dass jeder Mensch von Natur aus erstens unter dem Gerichtsurteil Gottes steht und zweitens in der Sklaverei des Teufels und der Sünde, ob einem das passt oder nicht. Und die Antwort und Hilfe aus dieser Ausweglosigkeit kann nur von Gott kommen. Und dieser Gott, der gab seinen Sohn, dessen Blut am Kreuz geflossen ist, damit wir nicht unter das gerechte Gericht kommen. Dieser Sohn, er ist der Stellvertreter, der für uns in den Tod gegangen ist. Das Passa als Zeichen gibt uns die Sicherheit, dass unsere Sünde nicht mehr zwischen uns und Gott steht und dass uns das Gericht nicht mehr trifft. Und das Blut Christi reicht dazu völlig aus. Wir lesen das sehr schön im Römerbrief, dass wir Vergebung der Sünden durch sein Blut haben. Das Gericht, das wir verdient hatten, hat ihn getroffen. Und alle, die diesen Opfertod in Anspruch nehmen, werden von der ewigen Strafe Gottes befreit. Und mehr noch, der Tod hat Unseres Herrn hat uns zugleich von der Macht des Sünders und des Todes und der Sünde und damit aus der Macht Satans, ich habe es vorhin versucht zu erläutern, befreit. Wir sind nicht mehr der Knechtschaft unterworfen, sondern frei. Der Durchzug durch das Rote Meer nimmt jeden Zweifel weg, ob wir wirklich befreit und gerettet sind. Vergebung ist das eine, Heilssicherheit das andere. Der Durchzug durch das Rote Meer ist der Sieg über den Feind und bringt uns aus dem Machtbereich der dominierenden Mächte und trennt uns von der Welt. Sei stark und sei mutig. Brauchen wir mehr? Im Psalm 27 und einem daraus abgeleiteten Chorlied heißt es: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Die Kinder Israels durchquerten den Jordan und kamen in das Land. Wir lesen dazu, was im Kolosser und im Epheserbrief, wo uns der Kolosserbrief zeigt, dass Christus nicht nur für uns gestorben, sondern wir mit ihm gestorben sind, sondern dass wir mit ihm lebendig gemacht und auferweckt worden sind. Und der Epheserbrief, der geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, dass wir erstens mit Christus lebendig gemacht worden sind und zweitens mit ihm auferweckt worden sind und drittens mit Christus sitzen werden in den himmlischen Ättern. Das ist die Stellung, in der Gott uns sieht. Allein die letzten 5 Minuten geben Raum für nicht nur für eine Sonntagsstunde, sondern für eine Bibelwoche. Auch heute stehen wir wieder fast am Anfang eines neuen Jahres und vielleicht für den einen oder anderen lebenswichtigen Abschnitt ist. Und vieles liegt hinter uns, Unbekanntes vor uns. Entscheidungen, die keinen Aufschub dulden, sind erforderlich. Und bei all dem Gesagten, es ist nicht so, dass ein Leben als Gotteskind auf Rosenblätter gebettet ist. Haben doch auch wunderschöne Rosen dornige Stiele. Und dennoch habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Diese Worte, die haben mich persönlich überfallen. Ich hatte es anfangs erwähnt. Und ich hatte eben auch Anfang etwas aus der, ich möchte mal sagen, Schatulle der persönlichen Erlebnisse erzählt. Ich hatte aber noch nicht erwähnt, dass ich beispielsweise im Dezember 3-mal meine Mama besucht hatte, 2-mal im Krankenhaus und 1-mal zu Hause mit Verdacht auf Schlaganfall, der allerdings nicht bestätigt wurde. Und dennoch, bei all dem, was parallel auch noch bei uns passiert, sind wir reich Gesegnete. Unsere persönliche Erfahrung, wir haben beim Beten gelernt, nur für den jeweiligen Tag zu bitten und uns unserem Herrn anvertrauen. Dieses Wort, sei stark und mutig, das nehmen wir höchstpersönlich. Wir haben gelernt, dass wir nicht auf Vorrat beten müssen, weil wir uns von unserem Herrn getragen wissen. Nach dem Maß, das er für uns vorbereitet hat. Und dieses Maß übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Aber wir haben auch gelernt, dass trotz all dem, vielleicht persönlichen, dass uns unser Herr nicht überfordert. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht. Vielleicht ein anderes praktisches Beispiel. Also auf der Autobahn. Die vielen Male, die ich jetzt oben war, einfache Strecke, etwa 330 Kilometer, gab es jedes Mal, und ich bitte, lasst euch das auf der Zunge zergehen, jedes Mal gab es einen Stau in der Gegenrichtung. Ich möchte damit nicht irgendwas dramatisieren oder hochstilisieren. Ich stelle nur fest, dass beispielsweise die linke von 4 oder die linke von 3 Spuren permanent frei war. Trau dich. Fahr auf der linken Spur. Ich habe sie für dich freigelassen. Sei stark und mutig. Es mag sich komisch anhören, aber wenn man weiß, wenn man so an einem Kreuz oder Dreieck Karlsruhe, an einem Waldorfer Kreuz oder all auf den ganzen Strecken, die wirklich hochfrequentiert ist bis ins Sauerland. Es war nicht zu fassen. In der ersten Novemberwoche hatten Heidemarie und ich ein paar Tage Urlaub in Ostfriesland und wir dachten, nach all den Strapazen der vergangenen Monate wäre es dringend Zeit, auch mal an uns zu denken und um aufzutanken, dachten wir. Wir haben dennoch einen Bilderbuchurlaub genossen und diese 6 Tage wirklich in vollen Zügen gelebt. Aber Gott hat es anders vor. Vor dieser schönen Zeit, die wir sehr dankbar in Erinnerung haben, diese Zeit sollte nicht ein Auftanken wegen dem Vergangenen sein, sondern diese Zeit sollte uns Kraft schenken für das Bevorstehende. Unser Herr denkt eben anders als wir und ich bin überzeugt, hätten wir das gewusst, was auf uns zukommt, wir wären nicht so entspannt in Ostfriesland gewesen. Wir können rückblickend staunen, wir danken für all das, was uns widerfahren ist. Und übrigens, selbst der Tag der Beerdigung, das war in der Woche der mildeste und der sonnigste Tag, davor war es nass und kalt. Und ich möchte an dieser Stelle, das ist uns, das heißt Heidemarie und mir besonders wichtig, einen anderen Hinweis loswerden. Es hat uns sehr berührt, dass im aktuellen Gemeindebrief gleich am Anfang im Kapitel Gebetsanliegen Folgendes zu lesen ist. Trost für Familie Schuller und Friedsam nach dem Heimgang von Johannes Friedsam und Weisheit bei allen Entscheidungen. Sowas haben wir noch nicht erlebt. Vielen Dank dafür. Und dieses Zeugnis der Gemeinde, so nehme ich es ganz einfach, ist auch der Anlass, das, was ich vorhin aus den persönlichen Erlebnissen erzählt hatte, weiterzugeben. Es hat, wie soll ich es am besten jetzt sagen, nichts, aber auch gar nichts mit Geltungsbedürfnis oder Ähnlichem zu tun, aber wir sehen es als unsere Pflicht an, all jene, die uns den Rücken stärken oder für uns beten, und das ist die ganze Gemeinde eben nun mal, mit einem Feedback auf dem Laufenden zu halten. Michael hatte vor einigen Sonntagen von dem Bild des erbetenen Brotes erwähnt, das als Stein zurückkam oder so ähnlich. So ähnlich. Ich habe die beschämende Erfahrung gemacht, um bei diesem, ich sag mal, steinigen Bild zu bleiben, dass ich um einen Stein bitte und Gott mir einen Kieslaster vor die Tür stellt. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Apropos Stein, vielleicht ein Hinweis noch dazu, als veranschaulichendes Bild. Die Kinder Israel ließen 12 Gedenksteine im Jordan zurück. Und 12 Gedenksteine nahmen sie aus dem Fluss, um ein Denkmal aufzustellen. Die Steine zeugen davon, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist und dass wir ihn ausgezogen haben, Kolosserbrief. Die Steine am Ufer des Jordan sprechen von dem neuen Menschen, in dem wir jetzt begleitet sind. Deswegen sollen uns diese dreimaligen Zusprüche erneut Mut, Trost und Gewissheit geben. Sei stark und mutig. Nur sei recht stark und mutig und habe ich dir nicht geboten. Sei stark und mutig. Diese Wiederholung mit einer gewissen Varianz kann uns aber auch noch vor folgendem Wort viel zu denken geben. In Matthäus 5 lesen wir, da sagt der Herr, es sei aber eure Rede ja, ja und nein, nein. Wenn hier schon der Herr in seinen Lehrpredigten darauf hinweist, wie viel mehr sollten uns diese mehrfachen Gotteszusprüche aufrichten und uns gewisse Tritte tun lassen. Josua steht jenseits des Jordan, hat das verheißene Land vor sich. Er weiß, wie es innen aussieht, weil er bei den Kundschaftern dabei war. Er weiß, das ist das Land, das Gott uns verheißen hat. Ich habe die Verheißung fest in meinem Herzen. Und wenn mich die Festungsmauern von Jericho anstarren, dann starre ich sie nicht an, sondern ich richte meinen Blick auf die Verheißungen Gottes. Du hast gesagt, du gehst mit mir. Du hast verheißen, mit mir kannst du über Mauer springen. Du hast gesagt, jeder Fußbreit dieses Bodens gehört dir. Du hast vor allem gesagt, ich bin mit dir. Und wenn der Jordan breit dahin fließt und ich nicht weiß, wie ich hinüberkomme und wir im Moment keine Ahnung haben, wie sich die Zukunft, ich nenne es mal unsere Großfamilie, gestalten wird. Ich, Josua, ich, Uwe, ich, Heidi, ich, wie wir auch immer heißen mögen, habe fest im Herzen, Gott hat gesagt, jeder Fußtritt dieses Bodens gehört dir. Trau dich, gewisse Schritte zu tun, sei stark und mutig. Ich bin am Ende der heutigen Predigt angekommen. Ich weiß, das verheißene Land steht noch vor mir, ist aber durch das Gnadenwerk meines Herrn in greifbare Nähe gerückt. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir heute von diesem Knecht Gottes, von Josua, gelernt haben, dass Gott gegenwärtig und real ist. Er kann und wird führen und er befähigt dazu. Und er ist ein heiliger Gott, der trotz seiner Güte ein Gott ist, der keine Rebellion gegen sich duldet. Und die Macht eines Vorstehers, Josua war ja nach Gottes, nach Mose, der Führer des Volkes, entstammt nicht aus ihm selbst, sondern von Gott. Ergo, das, was ich bin, ist pure Gnade und nicht mein Verdienst. Am Anfang hatte ich auch gesagt, dass ich bei dem Thema dieses Gottesdienstes trau dich für etwas werben möchte. Ihr erinnert euch bestimmt noch. Ich möchte dafür werben, einen persönlichen Bund nicht nur für dieses Leben, sondern darüber hinaus für die Ewigkeit mit diesem großen Gott und mit diesem schönen, wunderschön strahlenden Herrn Jesus einzugehen, von dessen Herrlichkeit wir eben gesungen haben. Den Bund für die Ewigkeit einzugehen, hatte ich am Anfang dieser Stunde gesagt. Und ich hoffe so, dass ich etwas dazu beitragen konnte, dass diese Stunde nicht, ich möchte mal knallhart sagen, nicht zur sonntäglichen frommen Routine wird, sondern zu einer realen Begegnung mit dem lebendigen und auferstandenen Herrn. Eine Begegnung mit Ewigkeitswert. Und was gibt es zum Beginn eines noch jungen Jahres Tröstlicheres und Ermutigendes zugleich als der dreimalige Aufruf? Und im Grunde wissen wir es alle, unser Gott und unser Herr geben Zusagen nicht um der Zusagen willen, sondern sie halten ihr Wort und erfüllen es buchstäblich um ihre Selbstwillen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes und erfülltes neues Jahr in der Gegenwart und unter dem Segen unseres Herrn. Und wie heute mehrfach erläutert, trau dich, es lohnt sich. Amen.